Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Hi, ich bin Franzi. Ich arbeite für Factcheck, bin da Projektleitung und Redakteurin. Das ist ein Faktencheck-Format auf TikTok.
Ich bin Tilda. Ich arbeite noch für nichts, weil ich gehe noch zur Schule. Also bin 17 Jahre alt und bin jetzt hier zum ersten Mal bei der Republika und halt auch zum ersten Mal einen Vortrag, also habe ich gehalten.
Ich bin Simon Pücher. Mich findet man in der Analyseabteilung von RTL. Ich bin freier Journalist, hauptsächlich für TikTok-Themen und Queeres.
Ja, das mit der Wahrheit, das ist ja oft gar nicht so einfach. Und auf Social Media ist es oft sogar richtig schwierig. Aber was, wenn uns Fakten auf den Plattformen gar nicht so wichtig wären? Darüber wollen wir bei Nachredaktionsschluss sprechen. Diesmal mit mir, Pia Behme, und diesmal in einer anderen Umgebung als sonst. Vielleicht hören Sie das schon. Wir sind ja eigentlich das Studio und absolute Stille, also drumherum zumindest, gewöhnt. Ich stehe jetzt aber gerade draußen. Wir zeichnen diese Ausgabe von Nachredaktionsschluss von der Republika in Berlin auf. Das ist eine der größten Digitalkonferenzen Europas. Und hier auf der Republika, da duzen sich alle und deswegen bleiben wir auch hier einfach dabei. Und diesmal hat sich auch keine Hörerin und kein Hörer an uns gewandt. Ich habe stattdessen Tilda Nolle eingeladen, die hier auf der Republika zusammen mit ihrem Vater auf der Bühne war. Hallo Tilda.
Hallo.
Und mit dabei sind auch Franziska Eckert.
Hi.
Und Simon Pücher.
Hi.
Hallo.
Tilda, du und dein Vater, ihr habt ja eine Diskussion, die ihr zu Hause hattet, hier auf die Bühne der Republika gebracht. Um was ging es denn da?
Ja, also ich bin ja erst 17 Jahre alt und noch in der Schule und tatsächlich hat das auch in der Schule angefangen, also im Deutschunterricht, und wir sollten eine Rede schreiben über das Internet, die sozialen Medien und vor allem Themen wie Falschbehauptungen und so weiter. Und dann habe ich in meiner Rede quasi gesagt, dass ich denke, dass Wahrheit einen ganz neuen Wert jetzt hat und vielleicht in den sozialen Medien gar nicht mehr so einen großen Wert hat, sondern eher Emotionen und Meinungen da einen größeren Wert haben. Und hatte dann daraufhin eine Diskussion mit meinem Vater zu Hause. Die ging dann auch immer weiter. Dann ging es noch zwischenzeitlich um mehrere verschiedene Videos, die ich geguckt habe und ihm mal gezeigt hat. Und die er dann kritisiert hat und meinte, es wäre gar nicht so wahr, wie ich das denke. Genau, so kam das dann dazu, dass wir es irgendwann hier eingereicht haben bei der Republika. Weil diese Diskussion uns quasi einfach nicht mehr losgelassen hat, wie unterschiedlich wir darüber gedacht haben. Und das als ein sehr spannendes Thema empfunden haben. Also quasi, welchen Wert Wahrheit heute noch hat, vor allem in den sozialen Medien.
Und also wenn du sagst, Wahrheit hat einen anderen Wert und soziale Medien sind eher ein Ort für Emotionen und Meinungen. Wie könnte denn sowas aussehen, ganz praktisch?
Also ich habe mir das quasi so vorgestellt, dass man unser Bild von den sozialen Medien ändert. Also dass man quasi, inzwischen denkt man ja, die sozialen Medien und vor allem das Internet bietet quasi alles, könnte man sagen. Also alles an Informationen, sachliche Informationen, auch Lügen weiß man ja auch, aber auch Meinungen und Emotionen. Und dass man das vielleicht verschiebt und sagt, die sozialen Medien sind vor allem ein Ort für Emotionen und Meinungen, die da ausgetauscht werden, manchmal auch einfach nur da gelassen werden und gar nicht unbedingt in Austausch gekommen werden muss, könnte man sagen. Und dass es dann andere Orte gibt außerhalb von den sozialen Medien für sachlichen Informationsaustausch, damit der auch noch stattfindet trotzdem.
Also dass ich quasi, wenn ich Fakten will, dann gehe ich auf tagesschau.de oder sowas.
Genau, ja. Oder auch in der Schule oder irgendwie in der Uni oder so weiter. Schule ist vielleicht immer ein ganz gutes Beispiel, weil ja jeder in die Schule geht und in die Schule gehen muss in Deutschland. Und das ist dann eigentlich immer natürlich das naheliegendste Beispiel dafür.
Franzi, du machst Faktenchecks auf TikTok und Simon, du checkst unter anderem, ob TikTok als Plattform genug gegen Desinformation macht. Das bräuchten wir dann ja nicht mehr, wenn auf den sozialen Medien nur noch Meinungen ausgetauscht werden. Was haltet ihr von Tildas Idee?
Also ich finde das auf jeden Fall ein spannendes Bild und ich würde dir zustimmen, dass in den Medien total viel Emotionen und Meinungen präsent sind und wir da im Vergleich vor 10, 20 Jahren viel mehr mitbekommen, weil Leute das einfach viel mehr teilen. Und in der Realität, würde ich sagen, ist das aber nicht fassbar und nicht möglich, weil wir einfach sehen, dass Fakten oder auch Fakes, die als Fakten dargestellt werden, einfach ihren Platz da finden. Und dann müssen wir einen Umgang damit finden, würde ich sagen.
Ich bin großer Fan von einfachen Lösungen und finde das super cool und Hut ab, dass du dir da Gedanken drüber machst, weil ich finde, das sollten wir tun. Sehe das so ein bisschen ähnlich wie du, Franzi, dass ich glaube, dass das ganz schnell außer Kontrolle gerät, wenn wir da ganz die Finger von lassen. Finde aber auch das Gedankenspiel interessant zu sagen, okay, wir gucken mal, für welche Bereiche das funktioniert und wo funktioniert es gar nicht. Und vielleicht können wir da irgendwie Lösungswege finden, wo vielleicht was Produktives bei rauskommt.
Wir können ja auch Meinungen und Fakten oft nicht so ganz trennen. Also oft basieren ja Meinungen auf Fakten oder Fakes. Und wir haben bei uns in der Arbeit immer wieder Themen, wo Leute Stellung beziehen zu einem bestimmten Thema, was sie auf Social Media mitbekommen haben. Zum Beispiel war einmal ein Video, was wir gecheckt haben, dass es Masturbationsräume in Kitas geben soll. Und da hat eine Creatorin quasi diese Aussage wiederholt und dazu ihre Meinung quasi geteilt. Und das ist ja quasi auch eine Reproduktion von, im Endeffekt, wie wir festgestellt haben, einem Fake. Und der führt dann dazu, dass andere Leute dazu Emotionen und Meinungen entwickeln. Und das ist dann irgendwann so, wie Social Media funktioniert, kommt der Stein ins Rollen und ins Rollen. Und unser Ziel ist es, da so ein bisschen reinzugehen und eben auch Leuten zu zeigen, so hey, es gibt Möglichkeiten, das zu checken und dazu Haltung zu beziehen.
Selber folge ich auch der Tagesschau zum Beispiel auf Instagram und finde das auch richtig gut, weil ich weiß selber von mir, dass ich mich vorher zu wenig informiert habe, also über alles Mögliche und vor allem politische Themen und globale Themen, und finde das ein super Weg, aber ich glaube, ein Problem ist, dass das oft an die Leute, die das vor allem sehen müssen, dann nicht rankommt quasi. Also mich erreicht das, weil ich diesen Plattformen dann mich dazu entscheide, denen zu folgen, ist quasi eine bewusste Entscheidung, und vorher habe ich nie einen Post von der Tagesschau angezeigt bekommen. Und ich glaube, ein Problem ist vor allem die Leute, die dann in so Bubbles zum Beispiel sind, wo viele Lügen sind oder auch rechtsextreme Bubbles, dass das schwer ist, die dann zu erreichen. Und ich weiß auch nicht genau, wie man da vielleicht eine Lösung finden könnte, aber ich glaube besonders, das ist halt wichtig, weil die Leute, die eh nicht in diesen Bubbles sind, vielleicht kann man dann eh eher das einordnen, kann man glaube ich immer noch nicht komplett, weil es ja auch oft so schleichend ist, aber ich glaube, wenn ich jetzt ein ganz schlimm rechtsextremes Video sehe oder zum Beispiel so ein total gelogenes Video, dann würde ich da schon einen kritischeren Blick drauf haben, weil ich so diese Möglichkeiten habe dazu.
Also die Frage ist so ein bisschen, können NutzerInnen das einordnen? Und du sagst, du könntest dir vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist.
Ja.
Also, dass wir klar unterscheiden können, das hier ist ein Ort für Meinung und wenn ich Fakten will, dann gehe ich woanders hin.
Ja, und ich glaube auch, man braucht ja auch Fakten, das glaube ich auch, um einordnen zu können. Also, weil wenn man nur Meinungen hört und irgendwie Emotionen, dann kann man das nicht einordnen, weil man braucht quasi als Basis Fakten und sachlichen Austausch, damit Meinungsaustausch auch funktioniert und eingeordnet werden kann. Weil sonst, glaube ich, ist es ganz schwierig. Und dann hatte ich aber das Gefühl, es ist wichtig, dass diese faktenbasierter Austausch dann vor allem in Orten wie zum Beispiel in der Schule stattfindet, wo dieses Emotionale nicht so sehr stattfindet und da dann nicht direkt so beeinflusst ist vielleicht.
Ich finde das Gedankenexperiment insofern spannend, dass wenn man sich überlegt, dass das jetzt Realität wäre, auf einmal ja Platz dafür da ist, Haltung zeigen zu müssen, weil, wie du schon sagst, die Tagesschau findet dann auf Social Media nicht mehr statt und irgendwer muss ja dann irgendwas gegen eine falsche Meinung oder vielleicht auch einen falschen Fakt sagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute dann tatsächlich mehr Zivilcourage zeigen und selber eher eingreifen, weil dieser Raum ja gefüllt werden muss. Also ich finde es gar nicht so abwegig.
Also wenn es keine Moderation gibt oder auch keine anderen Anbieter mit Fakten, würden Leute es vielleicht eher übernehmen. Ich überlege gerade, ob das gerade bei Twitter passiert. Aber ja, nicht so das beste Beispiel dann wäre für den Versuch.
Ja, voll. Die Frage ist ja auch, also wenn wir sagen, wir haben an diesem Ort keine Fakten, heißt das auch, dass wir keine Fakes haben? Also wenn wir trotzdem Fakes haben, und wie besteht diese Haltung, ne? Woraus besteht die? Woraus bestehen dann die Meinungen, die da aufkommen? Also genau, es ist ein abstraktes Experiment, so, was man mal durchdenken kann. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir immer Gefahr laufen, dass wir einen Raum eröffnen, der total orientierungslos ist. Und das ist, würde ich sagen, so die Idee auch von Fact-Checking. Also zum einen zumindest, dass wir Orientierung schaffen für Meinungsbildung, auch indem wir halt Fakten reinwerfen in diesen Raum, weil die Fakten müssen da sein, wo die Leute sind. Also wir können diesen Raum ja, wenn wir jetzt wieder aus dem Gedankenexperiment rausgehen, in die Realität, dann können wir das nicht wegdenken. Dann können wir nicht sagen, wir überlassen diesen Raum quasi dem Faktlosen, den Fakes und den anderen Erzählungen, sondern wollen ja da auch rein moderieren. Und ich würde sagen, mit so Fact-Checking, das ist ein Anfang so und das kann und soll nicht das Einzige sein. Ich bin voll bei dir, das ist mega cool, wenn wir in den Schulen mehr dazu lernen würden und so. Aber es ist eben, würde ich sagen, ein zentraler Aspekt, um quasi Leuten auch zu vermitteln, wie können wir damit umgehen mit Fakes.
Ich glaube, ein zentraler Aspekt sind ja nicht nur die User auf den Plattformen, sondern auch die Plattformen selber. Wir haben heute gezeigt, dass allein TikTok wahnsinnig überfordert wirkt, wenn es um Suchvorschläge und die dahinterliegenden Inhalte geht. Und da stelle ich mir tatsächlich die Frage, dass die Aktion ja nicht nur von den Leuten kommen muss, die die Inhalte generieren, sondern eben auch von den Plattformen, die ja genauso überwachen. Und das ja aktuell schon eher so semi-gut funktioniert und besser sein könnte und müsste und sich ja dann die Frage stellt, wie verhalten sich die Akteure?
Ja, also ich glaube, das ist halt auch so ein schwieriges Thema. Ich glaube, das macht es vor allem so schwierig, weil das ja alles private Unternehmen sind. Und ich glaube, das ist ja auch wieder ein Problem, was ja auch ein Fakt ist, dass diese Lügen einfach super gut funktionieren und total viel Reichweite generieren. Und das bringt ja auch den Unternehmen wieder was, wenn da mehr Leute sich das angucken und immer mehr angucken. Und irgendwie macht es das so schwierig, weil man da so schwierig eingreifen kann, weil es halt auch so einen krass wirtschaftlichen Aspekt hat. Das ist, glaube ich, wirklich auch ein großer Punkt, der total schwierig ist, weil eigentlich müsste es das geben, aber es ist so schwer, irgendwie da ranzukommen.
Und oft genug ducken sich halt die Konzerne dann vor ihrer Verantwortung weg, die sie halt schlichtweg haben, wenn sie diesen Raum eröffnen.
Ich habe auch gedacht, also wenn wir darüber nachdenken, dass es ein Raum ist, wo vor allem Meinungen ausgetauscht werden, dass es den Plattformen vielleicht auch ganz gut gefallen würde und ob nicht in so eine Richtung auch der Versuch von Meta geht, politische Inhalte zu drosseln.
Definitiv. Also wir haben hier auf der Veranstaltung schon des Öfteren gehört und auch Studien gezeigt bekommen, dass das eben der Fall ist und dass das ja weiter zur Verschärfung des Problems führt, nämlich eine ungerechte Darstellung davon, welche Meinungen vorherrschen und wie stark die vorherrschen. Ich glaube, wir müssen dabei auch berücksichtigen, dass ja vor allem der, der am lautesten schreit, noch am ehesten gehört wird und gerade auf Social Media, wo Selbstdarstellung einfach den Tagesstandard angibt. Und ich glaube, da dann wirklich nochmal die richtige Balance zu finden, ist unglaublich schwierig.
Und es ist ja auch eine gewisse Machtfrage. Also wer entscheidet, was ist ein politischer Inhalt und was nicht und aufgrund von welchen Kriterien und was wird dann eingeschränkt? Und das ist wieder so dieses Verantwortungsthema. Also da kann ganz schön viel beschnitten werden, was ja auch bei Instagram jetzt schon passiert ist mit irgendwie politischen Inhalten. Muss man erst aktivieren wieder, um die eingespielt zu bekommen. Und das muss man schon kritisch hinterfragen.
Ich glaube, es ist halt auch so schwierig, weil ein so toller Punkt vom Internet ist ja auch dieses super demokratische. Also jeder kann alles posten und das bringt auch totale Probleme mit sich, weil dann eben auch alle möglichen Lügen gepostet werden. Aber andererseits hat es ja auch was total Positives. Also ich glaube, im Internet werden zum Beispiel große Politiker oder Unternehmen so scharf kritisiert wie sonst nirgendwo so richtig, weil man es halt einfach machen kann. Und ich glaube, das geht so schnell, dass das verloren geht. Und deshalb muss man so vorsichtig sein im Umgang damit. Aber trotzdem ist es so akut. Und das macht es irgendwie so schwierig, weil man hat eigentlich die Zeit nicht, weil jetzt das Problem besteht. Aber man braucht sie irgendwie, weil es so komplex ist. Das ist wirklich schwierig, finde ich so.
Also du sagst, es ist eigentlich ein Ort, den wir brauchen, wo man auch einfach mal sagen kann, ich finde den Politiker, die Politikerin nicht gut.
Ja, genau, ja.
Vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über Faktenchecks. Teil unseres Gedankenexperiments ist ja auch, dass wir die nicht mehr brauchen. Und ich glaube, du hattest auch gesagt, Tilda, dass die ja eh nicht funktionieren, so grob in die Richtung. Warum glaubst du, dass die nicht funktionieren?
So ein bisschen hatte ich das ja schon erwähnt. Ich glaube, die funktionieren zum Beispiel in meiner Gruppe oder man könnte ja auch fast sagen, in privilegierteren Gruppen. Die halt, also weil ich würde sagen, ich bin Teil einer privilegierteren Gruppe und habe auch das Privileg, Diskussionen zu führen, auch mit meinen Eltern. So kam das ja auch zustande. Und deshalb das so einordnen zu können und auch zum Beispiel mich dazu zu entscheiden, in diesem faktenbasierten Content zum Beispiel zu abonnieren und dann mir anzuschauen. Aber ich glaube, dass viel zu oft das verloren geht, weil es eben halt nicht für den Algorithmus quasi nicht spannend genug ist, für die Menschen nicht spannend genug ist, könnte man ja auch sagen. Und die Menschen ja auch irgendwie dieses Spannende durch Lügen und so krasse Emotionen wollen, vor allem auf den sozialen Medien. Ich glaube, deshalb ist es einerseits in einer bestimmten Bubble quasi schon realistisch, aber dann in der anderen auch wieder nicht, wo wir es umso mehr brauchen.
Voll. Und also das ist auch unsere Aufgabe und das ist auch mit Sicherheit eine Herausforderung. Aber gerade wir als Journalistinnen auf Social Media müssen uns das zu eigen machen. Wie können wir genau diese Inhalte unterhaltsam machen? Wie können wir das plattformgerecht machen? Wie können wir eine Ansprechhaltung schaffen, die Leute abholt und eben nicht nur Leute aus einer bestimmten Bubble? Und das ist mein Daily Business und ich sage nicht, dass es leicht ist. Und wir strugglen immer wieder mit der Plattform, mit Themen, mit Aufbereitung, mit Dramaturgie. Aber das Ziel ist es wert, würde ich sagen. Und also wir zielen immer darauf ab, Medienkompetenz auch zu vermitteln. Das ist so das Kernelement auch von unseren Faktenchecks. Weil wir können natürlich sagen, okay, wir checken jetzt dieses eine Thema Und dann wisst ihr am Ende, ob man ins Freibad pinkeln kann, ohne dass sich das Wasser blau verfärbt oder ob es sich blau verfärbt, zum Beispiel, so als ein Thema. Das ist natürlich nice to know. Uns geht es aber darum, auch den Leuten unseren Rechercheweg zu zeigen und quasi denen die Mittel geben, selber Themen kritisch zu hinterfragen und zu beurteilen und Leute, die diese Mittel vielleicht auch schon haben, einfach mal mitzunehmen. So, wir blenden in unseren Videos immer ein, wen haben wir angefragt, was sind die Antworten und wollen so den Leuten zeigen, so hey, diese Wege kann man gehen. Ist natürlich jetzt nicht so, dass alle diese Presseanfragen rausschicken, aber das sind so diese Wege, die wir gehen und die, wo wir die Leute mitnehmen wollen, um quasi diese Medienkompetenz auch einfach zu fördern.
Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Problem ist, habe ich gerade gedacht, dass könnte mir vorstellen, dass viele Leute die Wahrheit auch einfach gar nicht mehr hören wollen. Weil es ist ja auch so, es gibt so viele Quellen, um Wahrheit zu erfahren oder zu recherchieren. Und es ist inzwischen auch nicht mehr schwer. Also bei ganz vielen Fragen kann man ja auch einfach googeln und dann findet man da die Fakten. Aber teilweise wird ja auch ganz klar gelogen und dann akzeptieren die Leute das. Also Stichwort Verschwörungstheorien und so weiter. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es auch quasi aufgrund dieser Emotionen, die so entstehen, aus der Angst quasi, weil so viel passiert und es ist ja auch, es gibt so viele Probleme in unserer Welt und immer mehr bekommt man die auch mit, auch durch die sozialen Medien und das macht ja auch irgendwie Angst und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach viel einfacher ist zu sagen, es ist alles gelogen, ich glaube nichts davon, es gibt keinen Klimawandel, es gibt keine Konflikte, das ist natürlich die einfachere Variante und vielleicht ist das auch ein Problem und vielleicht muss man deshalb auch Emotionen einen größeren Wert schenken, damit die quasi behandelt werden können, könnte man ja sagen, irgendwie, ne? Damit man damit umgehen kann und nicht dann solche Wege geht am Ende.
Ja, finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt und in einem Talk hier würde das Wort Veränderungsmüdigkeit genannt und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, dass die Gesellschaft sich auch durch soziale Medien total verändert und dass das Ängste schürt und ich finde, die müssen wir ernst nehmen und die Leute auch darin ernst nehmen, auch wenn wir sagen, ich habe vielleicht eine andere Meinung oder Haltung dazu. Trotzdem erfahren wir total viel Interesse an Faktenchecks. Also unsere Arbeit funktioniert im Endeffekt zu großen Teilen so, dass wir die Community fragen, hey, habt ihr shady Content gesehen? Taggt uns und wir checken das. Und wir werden so viel getaggt. Also die Leute haben so ein Interesse daran. Und das gibt ja auch noch andere Accounts. Herr Anwalt wird auch super viel getaggt unter Videos, unter denen wir auch getaggt werden. Und wir haben eine aktive Community. Wir haben Leute, die sich bedanken dafür, dass wir diese Faktenchecks machen, die nach unseren Recherchewegen auch nochmal fragen und die wirklich hinterher sind, weil sie sagen so, hey, ich will wissen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und das, glaube ich, müssen wir auch anerkennen, dass es beides gibt.
Ich kann Tildas Problemstellung so wahnsinnig gut nachvollziehen, weil in meiner Arbeit ja immer besonders bewusst wird, wenn man Internetphänomene analysiert und die dann im Nachhinein ja erst betrachtet, wie viel Reichweite denn so eine Ursprungsmeldung gemacht hat und wie viel dann die Reaktionen dazu bringen. Und gerade wenn man da den Vergleich sieht, wird einem natürlich auch irgendwie dann klar, okay, das eine lohnt sich total, alle haben es mitgekriegt und die Reaktionen haben dann nur ganz wenige gesehen. Und ich glaube, dass wir da anfangen müssen, und das wird ja auch schon gemacht, Angebote von Medienmarken so auszubauen, so authentisch zu gestalten und eben auch so professionell aufzubereiten, dass es gar keine andere Wahl gibt, als den Ausgang des Problems neu zu finden, damit sich eben solche Bubbles gar nicht bilden, in der die eine alles mitbekommen hat, die andere gar nichts und eine dritte nur ein Teil, sondern eben alle irgendwie auf dem gleichen Stand sind und abgeholt werden. Das ist natürlich auch irgendwo eine Wunschvorstellung. Und auf dem Weg sind wir ja irgendwie. Also ich glaube, man merkt ganz deutlich, egal ob hier jetzt oder generell, dass alle versuchen, da irgendwie hinzukommen.
Du hast gesagt, Tilda, Wahrheit braucht gar nicht so einen hohen Stellenwert in sozialen Medien, weil es auch viel um Unterhaltung und Emotionen geht zum Beispiel. Franzi, du hast gerade gesagt, die Leute wollen aber auch Fakten. Vielleicht reden wir noch mal ein bisschen mehr über diese Emotionsfrage. Kannst du da deine These noch mal ein bisschen erläutern?
Ja, also ich habe mir halt gedacht, vielleicht ist es manchmal auch gefährlich, dass quasi Fakten und Wahrheit dann so direkt mit Emotionen verbunden wird. Und irgendwie ist das ja auch eine Realität, weil beides beeinflusst uns die ganze Zeit und sollte es auch, glaube ich. Aber ich glaube, manchmal ist das quasi so, dass man denkt, man guckt quasi faktenbasierten Content und irgendwie ist da aber trotzdem wieder eine Emotion mit drin und eine Meinung, aber so versteckt, könnte man fast sagen, sodass man es nicht direkt bemerkt, aber es einen natürlich direkt beeinflusst. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass man auch unabhängige quasi Orte hat oder Ressourcen, könnte man ja auch sagen, irgendwie, wo quasi Wahrheit und Fakten dargelegt werden. Es ist irgendwie ein bisschen schade, weil mir immer wieder das Beispiel Schule einfällt, aber das kann ja nicht der einzige Ort sein, weil irgendwie ist das halt der einzige Ort, wo ich mir denke, da findet es halt statt und jeder muss es mitbekommen. Und da funktioniert es ja auch nicht immer. Und ich bin ja selber noch in der Schule und ich habe so selten über sowas geredet. Und dann frage ich mich, gibt es nicht auch irgendwie eigentlich andere Orte, wo man zusammenkommen kann und wo auch Leute, die eigentlich sich da nicht so für interessieren, irgendwie mit dabei sind und das trotzdem mitbekommen. Und ich glaube, das ist auch wieder schwierig. Also mir fällt kein anderer so richtig ein irgendwie. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube, das brauchen wir immer mehr.
Du hattest auch erzählt, dass du manchmal, wenn du zum Beispiel Instagram nutzt, dir Reels anschaust und die dich total unterhalten, obwohl du weißt, die sind eventuell gefaked oder so.
Ja, das ist auch wirklich so. Da bin ich leider total... Da ist mir das ziemlich egal und das ist, glaube ich, auch eigentlich vielleicht nicht so gut. Aber für mich persönlich ist es so, ich finde das lustig und dann ist das vielleicht irgendwas, was gefaked sein könnte. Und ich glaube, ich fände es trotzdem genauso lustig, weil es das gleiche Video für mich ist. Und da ist vielleicht so der Unterschied, weil mein Vater meinte auch, für ihn ist das gar nicht so. Wenn es nicht echt ist, dann würde er es nicht so lustig finden, obwohl es das gleiche Video ist. Da hatten wir ja auch das Beispiel Seven vs. Wild, das kennen aber bestimmt auch nicht alle. Aber auch wieder so eine Show, da könnte es ja auch sein, dass sie unecht ist. Und trotzdem unterhält mich das total und es interessiert mich in dem Moment dann gar nicht, was ich selber spannend finde, weil mir das jetzt in dem Diskurs so richtig erst aufgefallen ist, dass mir das einfach nicht so wichtig ist bei Unterhaltung.
Ich finde, das ist was ganz Menschliches. Also sowohl der erste Punkt, Fehler zu machen und irgendwie emotional zu reagieren, wütend zu sein, aber auch irgendwas lustig zu finden, von dem man weiß, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so korrekt. Also ich finde, beides ist wahnsinnig menschlich und das müssen wir auch Marken zugestehen. Also ich glaube auch, von den Orten, von denen du redest, die immer korrekt sind, die gibt es ja eigentlich nicht. Also die wünschen wir uns und die versuchen wir zu kreieren, aber auch Medienmarken machen Fehler, auch irgendwie Orte, von denen wir denken, da ist es fehlerlos, da passiert sowas. Und das müssen wir, glaube ich, auch zugestehen irgendwo. Also wir müssen akzeptieren, dass sowas passiert und dann gucken, wie man von da weitermacht, weil es ja einfach nicht perfekt ist.
Und ein Stück weit geht es ja auch darum, dass wir differenzieren, dass wir lernen zu differenzieren und dass wir schauen vielleicht so, okay, ob jetzt diese Katze wirklich den Hund irgendwie da runtergeworfen hat, ist jetzt nicht der Fakt, der irgendwie so viel anstoßen kann. Und aber wenn wir ins Politischere gehen, wenn wir, keine Ahnung, wir checken viele Fakten aus, so VerbraucherInnenwissen, technische Bubble und so weiter, das hat natürlich nochmal eine andere Brisanz. Also so ein bisschen die Frage, was mache ich mit dem, was ich da gerade gesehen habe? Wohin stößt das weiter an? Ist das was, was vielleicht politische Meinungen beeinflusst, was vielleicht irgendwie zu Hass und Diskriminierung führen könnte, wenn ich einen Fakt über eine bestimmte Gruppe gehört oder gelesen habe? Oder ist es halt vielleicht auch einfach okay, sich zu sagen, es ist mir so egal, was jetzt diese Hund und diese Katze gemacht haben. Und das ist ein Kontext, den kann ich auch gut einordnen. Und darum geht es, finde ich, auch, so diese Einordnung zu schaffen und dazu differenzieren.
Ja, ich finde, das ist einfach dann die Medienkompetenz, ne? Zu sagen, okay, vielleicht ist dieses Katzen-Hunde-Video fake, aber das ist okay, es hat mich gerade unterhalten. Aber ich würde daraus quasi kein nächstes Level machen, aus dem ich andere Wahrheiten oder Fakten ableite oder Konsequenzen für was auch immer man aus Hunde- und Katzenvideos so ableiten kann. Du hast ja auch erzählt, dein Vater fände es dann nicht mehr lustig, wenn er wüsste, es ist gefaked. Würdet ihr sagen, das ist ein Generationending? Also ist es eher schon eine Medienkompetenz vielleicht auch, sich einfach reflektiert, dieses Video auch anzuschauen und trotzdem drüber lachen zu können? Oder ist es ein anderer Wahrheitsbegriff?
Also ich glaube, gerade das kommt ganz viel mit den neuen technischen Fortschritten und vor allem eben mit dieser Funktion, die ja TikTok hat und auch Insta Reels und auch YouTube Shorts und was auch noch alles. Also dieses mit den kurzen Videos und dann swipe man und guckt sich das nächste an. Und so selten gucke ich, wer hat das gepostet, woher kommt das. Bei den meisten Videos weiß ich es auch überhaupt nicht. Und ich glaube zum Beispiel in der Generation von meinem Vater, da wusste man das genau. Da hat man Fernsehen geguckt und dann gab es vielleicht so und so viele Sender und man kannte jeden Sender und wusste ungefähr, was machen die und wusste dann vielleicht bei manchen, das ist eher so Reality-TV oder so und andere, da sind dann irgendwelche Dokus oder so und irgendwie ist das, finde ich, ganz anders, weil man die Quelle von dem, was man guckt, die kennt man und das ist bei Insta-Reels zum Beispiel bei mir eigentlich nie so, dass ich weiß, das ist von der Person und so ist die Person und ich glaube, dass dadurch vielleicht auch diese Distanz, könnte man sagen, zu der Quelle quasi entsteht, dass ich mir denke, das ist mir eigentlich ziemlich egal, wie das Video entstanden ist, ob das echt ist oder nicht. Insofern würde ich schon sagen, es ist irgendwie ein Generationending mit den Technologien, die wir heute haben.
Ich würde eine Antithese aufstellen. Ich würde nicht sagen, es ist ein Generationending, ich würde sagen, es ist ein Gewohnheitsding. Ich sehe da wenig Unterschiede, ob ich das jetzt mache oder meine Eltern. Also die Reaktionen sind unterschiedlich. Aber ich glaube, dass wenn egal wer sich so lange mit einem Medium auseinandersetzt und entweder so sehr abstumpft, dass es ihm egal ist, oder sich so sehr sensibel verhält, dass er es ganz bewusst wahrnimmt, der verändert sein Verhalten dazu. Und das kann entweder sein, ich like jedes Video, weil ich alles super witzig finde, oder ich stumpf komplett ab und nehme eigentlich gar nichts mehr wahr. Und ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, wie sehr und wie intensiv wir uns mit sozialen Medien auseinandersetzen.
Und das aber auch so eine Zeitenfrage ist. Also vor 20 Jahren war die Medienlandschaft deutlich überschaubarer und da gab es einfach nicht so den Need, dass ich mir jetzt die Quelle immer anschaue. Und wenn wir aber heute schauen, also TikTok ist eine junge Plattform, keine Frage, aber sie wird auch immer ein Stückchen älter und die Leute, die da drauf sind, sind nicht nur Leute irgendwie bis 29, 30 oder so. Und wir müssen auch sagen, dass auch Facebook, was eine ältere Plattform ist, auch da sind super viele Fakes unterwegs und Leute, die das glauben und die das pushen. Und das sind mit Sicherheit auch nicht nur junge Leute. Und deshalb würde ich sagen, es geht nicht nur darum, jungen Leuten irgendwie Medienkompetenz zu vermitteln und dass wir sagen müssen, die junge Generation muss jetzt unbedingt gebildet werden und muss damit besser umgehen, sondern es geht darum, uns insgesamt als Gesellschaft zu begreifen, die in dieser super unübersichtlichen Medienlandschaft Orientierung schaffen muss, um quasi ja auch so ein bisschen so diesem Wahrheitsgedanken zu folgen und so eine Gesellschaft zu schaffen, in der wir halt nicht auf Fakes basieren.
Ich finde das total interessant, weil ich finde, da setzt ja genau das an, was du machst irgendwie, weil das ja nicht auf irgendeine Generation bezogen ist, sondern auf alle die, die Social Media nutzen. Und von dem, was ihr sagt, und das ist total nachvollziehbar, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber das stimmt natürlich. Alle, die das regelmäßig nutzen, sind betroffen irgendwie, egal welches Alter oder aus welcher Schicht oder was auch immer. Also wirklich nur darauf bezogen, nutzt man es und wie oft. Und das sind ja die Leute, die du quasi dann erreichst, indem du genau auf diesen Plattformen Videos hochlädst. Zum Beispiel, weil das ja eben die Nutzer erreicht. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Also so, das setzt dann ja genau da an.
Ich finde das aber so stark, dass ihr den Austausch so fördert, weil genau das zeigt ja irgendwie, wo die Unterschiede sind, aber es zeigt halt auch, wo die Gemeinsamkeiten sind, weil du sagst ja nicht nur, dass alles irgendwie unterschiedlich ist, sondern du kennst ja auch, was dein Papa und du irgendwie gleich machen.
Ja.
Ihr seid jetzt schon so ein bisschen auch bei, wie geht's weiter, was machen wir jetzt damit? Also Orientierung schaffen, was habt ihr noch so im Kopf? Wir haben es versucht mit dem Gedankenexperiment, aber wir kommen, glaube ich, so ein bisschen zu der Lösung, es klappt nicht so ganz, dass da nur Meinungen existieren können auf sozialen Medien. Oder würdet ihr mir widersprechen?
Nö, ich würde sagen, das klappt nicht, weil wir sonst einen ganz großen Teil der Wirklichkeit, wie sie stattfindet, ausschließen und ignorieren und das können und dürfen wir nicht. Ich würde sagen, als Gesellschaft insgesamt, aber auch als JournalistInnen und Medienschaffende. Und ein Aspekt, der mir noch in den Kopf kam, ist schon auch, dass wir auch immer Themen, Fakten auf einem Spektrum betrachten müssen. Also wir haben bei Factcheck so eine Skala, die hat 5 Stufen, auf denen wir bewerten, wie wahr oder unwahr der Fakt ist, den wir prüfen. Und es gibt halt immer auch Teilaspekte, die darin stimmen können oder fast alles stimmt, außer das und das oder genau so. Also es ist ein Spektrum und das müssen wir, glaube ich, auch anerkennen. Und das gehört auch dazu, dass wir nicht die Welt in Schwarz-Weiß betrachten, sondern auch alle Zwischentöne sehen und suchen.
Ich finde das super und würde das nicht nur auf die Fakten projizieren, sondern tatsächlich auf das Gedankenexperiment. Und ich finde, wir sollten das mitnehmen, was gut und richtig ist und wo wir irgendwie sagen, okay, das macht ein schönes Gefühl und macht irgendwie auch in der Realität Sinn. Und die anderen Sachen, die müssen wir einfach noch stärker ausdifferenzieren und irgendwie auch hoffnungsvoll bleiben, da eine gute Lösung zu finden. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ich finde, genau dafür braucht es solche Diskurse.
Ich glaube auch, dass es total viel Diskurs noch brauchen wird, weil es so ein kompliziertes Thema ist. Also was du auch sagst, alles ist da irgendwie präsent. Es ist quasi wie unsere Gesellschaft nochmal, könnte man ja fast sagen. Und das macht es ja so unglaublich kompliziert, aber ich bin da auch total optimistisch, weil ich glaube, so Diskurse können ja stattfinden und funktionieren miteinander. Und ich glaube auch, dass ja auch neue Technologien immer besser werden in dem, was sie tun. Und zum Beispiel Stichwort irgendwie KI, da wird, glaube ich, noch so viel passieren und irgendwie können KIs ja auch helfen, Grenzen zu setzen, die wir nicht setzen können, weil sie eben dann doch keine richtigen Grenzen sein können und das so individuell zu machen. Und ich glaube, dass man da trotzdem optimistisch bleiben muss, auch wenn es manchmal so ein bisschen aussichtslos wirkt, weil wir viele schlaue Menschen in der Gesellschaft haben und auch genauso in den sozialen Medien.
Das als Ansporn ist vielleicht auch ein gutes Stichwort zu sagen, Medienmarken müssen sich nicht nur angucken, wie sie einzelne Zielgruppen erreichen, sondern vielleicht auch, wie sie anfangen, Zielgruppen zu verbinden. Nämlich das, was du mit deinem Papa gemacht hast, nochmal transportiert auf, wie können wir unterschiedliche Generationen zusammenbringen und da Mehrwert schaffen.
Ich glaube, da gehört auch total dazu, nicht immer direkt zu verurteilen. Also vor allem, wenn es um Gefühle geht. Weil ich glaube, so schnell, wenn man einmal ein Gefühl äußert, vor allem in den sozialen Medien, das irgendwie unberechtigt ist, dann kommt man in so eine extreme Bubble. Und das ist irgendwie, finde ich, dann nicht ganz berechtigt. Und deshalb sollten wir vielleicht auch dahingehend offener werden irgendwie und offener im Austausch werden.
Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Das war nach Redaktionsschluss, diesmal von der Digitalkonferenz Republika. Mit dabei waren Franziska Eckhardt von FakeCheck, der Journalist und Datenanalyst Simon Pücher, Tilda Noller, die uns auf das Thema für diese Ausgabe gebracht hat, und ich, Pia Behme. Und wenn Sie mal eine Kritik oder Frage rund um Journalismus und Medien haben, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Danke, dass Sie zugehört haben. Und falls Sie noch mehr über Digitales von der Republika hören möchten, kann ich die neuen Folgen von KI verstehen und Breitband empfehlen. Danke, dass ihr alle da wart und das Gedankenexperiment zusammen durchgegangen seid.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Macht's gut. Tschüss.